Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Angela Gutzer, die Sie herzlich begrüßt. In ökonomisch nicht ganz einfachen Zeiten ist es ziemlich gewagt, einen neuen Verlag zu gründen, der noch dazu einen zwar interessanten, aber doch sehr speziellen Ansatz verfolgt. Es geht um die Beziehung von Bild und Text bzw. Essay, verknüpft mit einem Blog. Der Berliner Schlaufen Verlag legt in Kürze sein erstes Programm vor. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr in einem Gespräch. Zunächst möchten wir Ihnen zwei Romane vorstellen. Rückwärts laufende Hunde oder Warum ich Gudrun Enslin 10.000 Mark schulde von Jesko Wilke. Und den Roman Die Summe des Ganzen von Steven Uli. Der gebürtige Kölner Steven Uli hat sich in seinen viel beachteten Romanen immer wieder mit politischen und sozialen Verwerfungen beschäftigt. Mit den Morden des rechtsextremen NSU, mit der Heimatlosigkeit von Menschen, die flüchten mussten, mit schwierigen Familienverhältnissen. Steven Uli bezieht Stellung, aber Sozialreportagen schreibt er nicht, sondern abgründige literarische Kunstwerke, die verunsichern. Ulis neuer Roman »Die Summe des Ganzen« handelt vom sexuellen Missbrauch, von Obsession und Kontrollverlust. Sigrid Brinkmann stellt das Buch vor.
Steven Ulis Roman basiert auf einem perfekten Racheplan. Erst in der Besucherkabine einer Haftanstalt wird der Angeklagte begreifen, wer ihn über Wochen hinweg mit Worten sexuell erregt und zur körperlichen Drangsalierung eines minderjährigen Chorknaben verführt hat. Der Hauptspielort dieses brillant geschriebenen Buches ist eine Kirche in einem ärmlichen Außenbezirk von Madrid. Fast täglich kommt ein Mann dorthin zur Beichte. Er hat den Beichtvater ausgespäht und beobachtet, welches Kind in das Beuteschema des von Sevilla nach Caracas und in weitere Städte versetzten Pfarrers passen könnte. In Madrid, dem, so Uli, Vatikan der spanischsprachigen Welt, genießt der Padre Schutz. 20 Jahre zuvor hat er den Beichtenden in Lima missbraucht. Dieser will den Priester in eine Falle locken, und dafür braucht es ein Opfer.
Ich habe gesündigt, Padre. In Gedanken habe ich gesündigt, und ich fürchte mich vor dem, was den Gedanken entspringen kann. Die Wahrheit wird dich befreien, sagt der Padre und weiß im Moment nicht, aus welchem Evangelium er zitiert. Die Wahrheit, sagt die Stimme auf der anderen Seite bitter, die Wahrheit hätte mich vielleicht davon befreit, als ich noch ein Kind war, Padre. Aber heute schmeckt sie vergoren auf meiner Zunge, weil sie so lange dort gelegen hat. Mein Gott, denkt der Padre, ein neunmal kluger Poet. Dann verbietet er sich jeden weiteren abschätzigen Gedanken und versucht, mit dem Herzen zuzuhören. Du weißt nicht, was geschieht, wenn sie einmal ausgesprochen ist, versucht er den Sünder zu animieren. Er will jetzt endlich das Vergehen hören.
Minutiös, dabei knapp, beschreibt Uli, wie es dem Geistlichen immer weniger gelingt, Provokationen des Beichtenden mit Bibelzitaten und Doktrin zu parieren, wie der Kleriker sich allmählich in sexuellen Fantasien verliert und sich sogar zu einer verdeckten Beichte hinreißen lässt, über Begierden, die dem falschen Objekt galten. Das Wort Objekt verrät den Mann. Er ist ein Schläfer, der sich einredet, Sex mit Minderjährigen sei nur der Versuch, eine kindliche Form der Liebe wiederzufinden. Die Summe des Ganzen spielt auf den Predigervers 12 an. Der definiert die Summe aller Lehre als das Gesetz, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Steven Ulis Protagonisten brechen das Gesetz fortwährend. Der Pfarrer, weil er nach 4 Jahren der Selbstbeherrschung rückfällig wird und danach verlangt, einen minderjährigen Genital zu berühren, und der Beichtende, weil er von der Idee besessen ist, er könne sich aus seiner Opferrolle nur befreien, wenn er selber schuldig wird. Erschreckend echt täuscht er Leidenschaft für einen Jungen vor, der im Chor des Padre singt, und nimmt in Kauf, dass dem Kind Gewalt angetan werden könnte. Uli zeigt die moralische Schwere der Verführung zu einem kriminellen Vergehen auf, aber er enthält sich des Urteils über den in sich gefangenen, einst missbrauchten Mann.
Lucas Fernandez verlässt die Kirche wie jemand, der auf der Flucht ist. Er müsste jetzt eigentlich eine Beichte über die Beichte ablegen. Die Sünde ist auf dem Weg, denkt er gehetzt. Sie ist auf dem Weg und nichts kann sie aufhalten. Er denkt an den Knaben. Nie wird er gutmachen können, was er im Begriff ist, ihm anzutun.
Stephen Uli zeigt, wie fatal es ist, permanent mit verstellter Stimme zu sprechen. Wie auf seinen Henker wartet der Geistliche im dunklen Gehäuse des Beichtstuhls auf das Erscheinen des gesichtslosen Sünders. Das Besondere dieses Romans ist, dass der Autor ihn als doppeltes Selbsterkennungsdrama angelegt hat. Pädophile, kriminelle Priester wissen nicht, was Liebe ist und können Sünde, so Uli, nur denken, aber nicht fühlen. Ihre durch die Institution Kirche so oft gestützte seelische Armut und Verkommenheit ist der Schlund, in den der Autor blicken lässt. Gleichzeitig verbietet er sich, Rachefantasien zu bedienen. Das Ende seiner Mission bringt dem Rächer keine Erlösung. Er ist ein Täter, den niemand vor Gericht bringen kann, denn er hat nur anonyme Worte gesprochen. Worte fehlen ihm bitter, als er nach dem Besuch im Gefängnis darum ringt, zu verstehen, wohin sein Leben treibt. Und der bedrängte Junge? Er scheint mit einem Schrecken davongekommen zu sein, dass er sich nicht schamvoll verbirgt und bereit ist, auf dem Polizeirevier auszusagen, ist der Hoffnungsschimmer in diesem komplexen, hochliterarischen, dabei politisch aktuellen Roman.
Sigrid Brinkmann zu Stephen Ulis Roman Die Summe des Ganzen, erschienen im Secession Verlag, 160 Seiten, 22 Euro. Jesko Wilke, Jahrgang 1959 und gebürtiger Hamburger, schrieb neben seiner Tätigkeit als Grafiker einige Sachbücher, aber auch Romane wie zum Beispiel Ghostwriter und Das Leben eines zotteligen Ungetüms. Aber Erfolg hatte der Autor mit diesen Büchern bislang nicht so richtig. Vielleicht ändert sich das ja jetzt. Jesko Wilkes neuer Roman mit dem ellenlangen Titel Rückwärts laufende Hunde oder Warum ich Gudrun Enslin 10.000 Mark schulde, spielt in den 70er Jahren und besticht, wie unser Kritiker Peter Henning meint, unter anderem durch rasante Komik.
So viel gleich zu Beginn. Wer die im bewusst schnoddrig gehaltenen Ich erzähl euch jetzt mal was Ton eines Fänger im Roggen abgefassten Coming-of-Age-Geschichten für Erwachsene des Schauspielers Matthias Brandt mochte, der wird Jesko Wilkes vierten Roman lieben. Denn ähnlich wie Brandt, der in seinem 2019 erschienenen Buch Blackbird von einer deutschen Jugend in der Provinz in den fernen 70ern und den ersten Kippen, Küssen und alkoholischen Abstößen erzählte, blendet auch Wilke in seiner Geschichte des 1972 in der Nordheide nach seiner Bestimmung suchenden Joe Anders zeitlich exakt dorthin zurück. Sein Vater, darüber klärt Joe uns gleich zu Beginn im ersten Absatz des Romans auf, hat er nie kennengelernt.
Wenn Leute hören, dass ich halbwaise bin, fragen sie manchmal, wie mein Vater gestorben ist. Ich sage dann, dass er Pilot war und ein paar Monate nach meiner Geburt abgestürzt ist. Lügen sollten immer einen wahren Kern enthalten, dann klingen sie glaubhaft.
Dass das mit dem Lügen allerdings so eine Sache ist, das muss auch Jo bald schmerzlich erkennen. Und nur wenig deutet zu Beginn des Romans darauf hin, dass wir im Folgenden Zeugen einer wahrhaft fantastischen, von Wilke gleichwohl mitreißend inszenierten Metamorphose seines Protagonisten werden sollen. Der Geschichte eines 14-Jährigen, der eine wundersame Begegnung mit der gesuchten RAF-Terroristin Gudrun Enslin erlebt, die ihm 10.000 Mark gibt, damit er sie nicht der Polizei meldet und sich, mit dem Makel geschlagen, nichts riechen zu können, gegen alle Logik zum gefeierten Sternekoch mausert. So frönt Jo als Sohn seiner Mutter, die von ständigen Geldsorgen geplagt, die Schönheitsfarm Victoria zu etablieren versucht, zunächst das Dasein eines Juniorchefs, der in den Tag hineinlebt. Mal beobachtet er durch einen Spalt in der Wand die durchweg weiblichen Gäste dabei, wie sie auf dem Weg zur Sauna leicht oder unbekleidet an ihm vorüberziehen. Oder er rührt nach wilden, eigens ersonnenen Rezeptmischungen mit Gummibärchenextrakt Peelingcremes für die Behandlung der Damen an. So gehen die Tage dahin. Um eine finanzielle Schieflage des Betriebs auszugleichen, überlegt er, Freunden gegen eine Zahlung von 2 Mark pro Minute Blicke durch den Mauerspalt auf die nackten Ladies zu gestatten oder die heimlich von ihnen gemachten Aktaufnahmen zu verkaufen. All das erzählt Jesko Wilke mit dem Schwung eines Autors, der erkennbar lustvoll in den eigenen Erinnerungen schwelgt. Und weil die jähen Einbrüche des Lebens auch vor Wilkes Müßiggänger nicht Halt machen, kommt Bewegung in Jos Leben, als eines Tages ein bunt bemalter VW-Bus vor der Schönheitsfarm hält und sein angeblicher Onkel Fred, dem Gefährt entsteigt.
Für mich war es wie der Besuch einer höheren Zivilisation, wie ein Raumschiff mit freundlich gesinnten Außerirdischen, die gelandet waren, um uns ihre überlegene Kultur des friedlichen und toleranten Miteinander zu bringen, die bewusstseinserweiternde Drogen nahmen und freie Liebe praktizierten. Ganz egal, wer diese Typen waren und was sie antrieb, so wollte ich sein. Solche Freunde wollte ich haben, so sollte mein zukünftiges Leben aussehen.
Tatsächlich biegt Jos Dasein mit dem Eintreffen des Busses in eine andere Richtung ab, allerdings ebenfalls mit Knalleffekt. Als seine Mutter ihm nämlich offenbart, dass sein Vater kein geringerer ist als Fred, ihr Bruder, reißen sämtliche Schleier vor Jos Augen und seine eben noch ungetrübte Jugend geht schlagartig zu Ende.
Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Was meinst du, sagte sie. Das Ergebnis von Inzucht zu sein? Die Geschichte meiner Herkunft war eine Lüge. Alles, woran ich geglaubt hatte, war eine Lüge. Jetzt kannte ich die Wahrheit. Und was brachte mir das?
Langsam und in Bildern von bisweilen berührender Dicht und Schönheit schildert Jesko Wilke Jos Emanzipationsprozess, der mit einer Lehre zum Koch beginnt und viele wunderbar gesetzte Pointen bereithält. So erweist sich rückwärts laufende Hunde oder warum ich Gudrun Enslin 10.000 Mark schulde, nicht nur als ein Muss für jene, denen Ernte 23 oder Carlos Castaneda noch etwas sagen, sondern schlicht für alle, die Spaß an Geschichten haben, die fast zu schön sind, um wahr zu sein.
Peter Henning zu Jesko Wilkes Roman »Rückwärts laufende Hunde« oder »Warum ich Gudrun Enslin 10.000 Mark schulde« erschienen im Verlag Rote Katze, 394 Seiten, 15 Euro. Und jetzt zum Berliner Schlaufen Verlag. Gegründet wurde er bereits im vergangenen Jahr, aber so richtig los geht es erst in Kürze im September, und zwar mit der Buch- und Blogreihe Bildfäden. Bildfäden, das bedeutet, in den Publikationen, aber auch digital im Blog des Verlags, werden Abbildungen mit essayistischen Texten verwoben. Der Schriftsteller Frank Witzel, Buchpreisträger von 2015, ist einer der ersten Autoren, die im neu gegründeten Schlaufen Verlag einen Bildtext-Essay vorlegen, unter dem Titel Kunst als Indiz. Ich habe mit Friedrich Weber Steinhaus, einem der Mitherausgeber der Bildfädenreihe, gesprochen und ihn zuerst gefragt, inwieweit von ferne die legendäre Kunststückreihe des S. Fischer Verlags Pate stand.
Wir schließen uns natürlich gerne an die Tradition des Kunststücks an. Allerdings ist es so, dass meistens ja die Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen dort über ein Bild geschrieben haben. Da geht es aber eher darum, dass ein Kunstwerk erklärt wird. Das heißt, dass es mit Begriffen eingeordnet wird. Und wir wollen das Ganze etwas anders fassen, nämlich so, dass wir eben nicht nur über die Bilder sprechen, sondern dass wir mit den Bildern sprechen. Und das weniger erklärend und einordnend, sondern dass die Texte in einen Dialog mit den Bildern treten. Und unser Ziel wäre es, dass es damit nicht nur ein reproduktives, sondern eben auch ein produktives Wechselverhältnis von Text und Bild geht. Oder um das mit unserer Metapher der Bildfäden zu sagen, dass der Bildfaden selber weitergesponnen wird.
Was muss man denn eigentlich unter Bild verstehen?
Das wäre die zweite große Abgrenzung zum Kunststück, dass es bei uns eben nicht nur um Kunststücke, also um Bilder der Malerei, um klassische Gemälde geht, sondern wirklich um Bilder im allerweitesten Sinne. Das heißt Standbilder aus Filmen, aus Computerspielen, aber auch naturwissenschaftlich-technische Bilder, Diagramme, Reklame, gefundene Bilder. Also wir wollen nicht nur Kunst oder das, was man als Kunst versteht, sondern Bilder, alles, was zweidimensional abbildbar ist, in unseren Fokus nehmen.
Dass Bilder mittlerweile unsere zeitgenössische Kultur in einem hohen Maße durchdringen, ist ja medientheoretisches Allgemeinwissen geworden seit der Ausrufung des sogenannten Pictorial Turn vor rund, ich glaube, jetzt 30 Jahren. Wird ja sogar von einer Verdrängung der Schriftkultur durch Bilder bzw. visuelle Botschaften gesprochen. Welchen Einfluss hat denn diese nicht so ganz neue Debatte auf Ihr Verlagskonzept? Oder inwiefern grenzen Sie sich vielleicht von dieser medientheoretischen Analyse ab?
Was wir gerne aufnehmen wollen, was wir uns anschließen wollen, was für uns eine sehr, sehr wichtige Tradition und Debatte ist. Und wir nehmen das auch wahr, dass es inzwischen nicht nur in den Kunst- und Medienwissenschaften eine Rolle spielt, sondern eben auch in den Kultur- und Literaturwissenschaften, also wenn es um Wechselverhältnis von Texten und Bildern geht. Also das ist für uns erstmal eine relativ wichtige Anknüpfung. Für uns wichtig sind zum Beispiel aber auch die digitalen Bildkulturen bei Wagenbach, wobei wir eben nicht von Bildgattungen ausgehen, sondern von Bildern und dann vor allem in essayistischer Form. Und was uns vielleicht von dem Pictorial Turn unterscheiden könnte, ist, dass das was ist, was vor allem in Fachaufsätzen und akademischen Monographien stattfindet. Und wir wollen das Thema aufnehmen, aber eben in einer essayistischen Weise. Und dementsprechend ist unser erster Autor auch der Schriftsteller Frank Witzel, der sich als Schriftsteller dem von ihm gewählten Bild von der Seite der Literatur, also biografisch und auf eine erzählerische Weise, nähert.
Auf diesen Inhalt kommen wir gleich nochmal. Im Blog des Schlaufenverlages kann man sich jetzt schon ein Bild machen, sage ich mal so, von dem, was im September in Buchform erscheinen wird. Also Autorinnen und Autoren machen sich zu jeweils einem Bild Gedanken, wie sie es eben auch schon ausgeführt haben. Wie verhalten sich denn Blog und Bücher künftig zueinander?
Für uns ist der Blog wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist erstmal eine kleine Form, die mit dem Konzept experimentieren kann. Also das Konzept eher verbreitert, das kurze Einblicke gibt, das Sachen erstmal auf die Probe stellt und dass wirklich diese ganz vielen Bilder da halt eben vorkommen. Also es gibt ganz unterschiedliche Beiträge über die Cover von Death-Metal-Alben, über Architekturzeichnen, über Warburgs-Bildtafeln, über auch klassische Gemälde, auch hier. Dann über Videospiele oder gefundene und geerbte Fotografien und auch Zeichnungen aus Museen. Also es sind wirklich inzwischen relativ viele Bildformate auf diesem Blog versammelt und das wollen wir erweitern, dass sozusagen eine kleine Enzyklopädie der Bilder entsteht und eine Enzyklopädie, die man eben in dieser kleinen Tradition eben auch gerne liest.
Herr Weber-Steinhaus, nun erscheinen im September die ersten zwei Bücher Ihres Verlages und Autoren sind, wie Sie es eben auch schon gesagt haben, der Schriftsteller Frank Witzel und dazu kommt noch der Künstler und Essayist Harry Walter. Sagen Sie uns doch ganz kurz mal, auf was wir uns da einstellen können.
Frank Witzel schreibt über ein Filmstil und zwar aus der inzwischen nicht mehr ganz so bekannten, aber einst sehr, sehr erfolgreichen Krimiserie Derrick. Und Frank Witzel hat dort die Entdeckung gemacht, dass in einer der frühen Folgen Derrick in der Wohnung des Mörders ein Bild vom Surrealisten, vom Schwertsurrealisten Rudolf Hausner hängt und dass Derrick dieses Bild sieht und anhand dieses Bildes im Grunde schon weiß, dass es sich hierbei nur um den Mörder handeln kann, weil wer sich solche Bilder in die Wohnung hängt, mit dem ist etwas faul. Und von dieser Beobachtung eines Bildes in einem Bildes, also des Gemäldes in dem Film, erzählt Frank Witzel dann von seiner eigenen Beschäftigung mit dem Surrealismus, mit der Psychoanalyse und der Philosophie und versucht herauszufinden, was Gemälde in Filmen mit uns machen können.
Und ganz kurz zu Harry Walter noch. Was wird das für ein Buch sein?
Das ist ein Buch, auf das ich mich sehr freue. Manche werden es vielleicht schon kennen. Harry Walter hat über 2 Jahre lang immer die Schlusskolumne im Merkur, also der Zeitschrift für Essays, betrieben und ist dort, hat über Jahrzehnte lang Bilder aus Auktionen, auf Dachböden, aus Privatfunden gesammelt und unterzieht diese gefundenen Bilder ganz kleinen Essays, also Essays von 3 Seiten. Und das war im Merkur eine außerordentlich beliebte Kolumne und wir haben uns das zum Anlass genommen, die Bilder nochmal versammelt zu drucken. Und weil die in einem Ensemble auch einen ganz anderen Effekt nochmal bieten und auch zeigen, dass eben dieses gewitzte Schreiben mit Bildern, das hat uns sehr, sehr gut gefallen.
Friedrich Weber-Steinhaus, einer der Mitherausgeber der Bildfädenreihe des Berliner Schlaufenverlags. Alles weitere auf der Webseite des Verlages. Soweit das Büchermarktprogramm für heute. Mit Literatur geht es heute Abend ab 20.30 Uhr weiter in unserer Lesezeit. Da können Sie den Kelag-Preisträger Juan S. Guse mit seinem Text im Falle des Druckabfalls hören, den er in diesem Sommer bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vorgetragen hatte. Und auch eine Meldung, die uns erreichte, um die Neubesetzung der Professur für Buchwissenschaften an der Universität Leipzig ist ein bundesweit beachteter Streit entbrannt. Nach Recherchen des Börsenblatts des Deutschen Buchhandels droht dem seltenen Studiengang in der Bücherstadt Leipzig das Aus. Hintergrund ist wohl die inhaltliche Umdefinierung des Studiengangs in Richtung Fernsehen und digitale Medien. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Britta Fecke. Und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.